Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Wir haben die letzten beiden Male über die Gemeinde, über die oberste Berufung der Gemeinde gesprochen. Wir wissen ja, Evangelisation ist wichtig, wenn wir in unseren Lebenswelten sind, unter der Woche oder wann auch immer, sollten wir ein Licht sein. Sollten wir ein Licht sein in unseren Lebenswelten. Aber die oberste Berufung, und das lesen wir immer wieder, ist, dass wir eine königliche Priesterschaft sind, ein heiliger Tempel Gottes, erbaut als lebendige Steine. Gott kann keine toten Steine gebrauchen an seinem Tempel, keine nicht wiedergeborenen Menschen, das sind tote Steine. Er hat jetzt lebendige Steine. Nur mit lebendigen Steinen baut er seinen Tempel, wo Gott wohnt. Und darum ist die Gemeinde die Versammlung der Heiligen. Evangelisation findet draußen statt, nicht in der Gemeinde. Hier ist die Zurüstung der Heiligen. Hier ist die oberste Berufung, Priester für Gott zu sein, ihn anzubeten, unseren Lobpreis zu bringen, ihn zu ehren, indem wir sein Wort achten und austeilen und für uns aufnehmen und ernst nehmen. Heute wollen wir über diese Symbolik der Gemeinde als Leib des Christus reden. Kurze Einleitung, keine Sorge, das sind jetzt einige Punkte, aber es geht schnell. Wir wollen über den Leib Christi reden. Wir wollen darüber reden, dass wir verbunden sind durch den gleichen Geist. Wir können keine Einheit schaffen, das kann nur Gott durch seinen Geist. Wie empfangen wir den Heiligen Geist? Da gibt es so viele Missverständnisse. Dann wollen wir über den göttlichen Plan reden und über die Aufforderung des Apostels, werdet voll Geistes. Dann über die Gnadengaben und Aufgaben, da wird uns Adnan einiges sagen. Über die Versammlung wollen wir was hören und alles aus Liebe zum Herrn und dann eine Zusammenfassung. Wenn wir die Lehre Christi, die ja in den Apostelbriefen für uns offenbart ist, die Lehre Christi, die Offenbarung der Gemeinde, die lesen wir nicht in den Evangelien, haben wir schon mal darüber gesprochen, nicht in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist kein Lehrbuch, ist ein Geschichtsbuch. Wenn wir wissen wollen, wie Gott dieses Geheimnis des Leibes Christi, dieses Geheimnis der Gemeinde ausrollt, müssen wir die neutestamentlichen Briefe lesen. Dort finden wir das Geheimnis Gottes über die Kinder Gottes, über den Leib Christi, die Gemeinde, offenbart. Wenn wir das studieren, dann werden wir bezüglich der Gemeinde immer wieder auf drei Bilder stoßen, hauptsächlich. Die Gemeinde als ein heiliger Tempel Gottes, die Gemeinde als der Leib des Christus, die Gemeinde als die makellose Braut des Christus. Das wollen wir nächsten Sonntag studieren, bevor dann anschließend der Teamgottesdienst kommt. Aber nächsten Sonntag die Gemeinde als Braut des Christus, als makellose Braut. Heute eben über den Leib Christi. Es gibt noch weitere Symboliken, aber die drei wichtigsten und herausragenden Bilder sind diese. Die beiden letzten Male haben wir uns eben mit dem Tempel Gottes beschäftigt. Heute wollen wir studieren, was sagt die Schrift zur Gemeinde mit der Symbolik als Leib des Christus. Und das ist besonders griffig und leicht verständlich, finde ich. Eine der schönsten Beschreibungen, wir finden in der Schrift mehrfach die Beschreibungen, aber eine der schönsten Beschreibungen in dieser wunderbaren Aufgabe als Gemeinde, sozusagen das ausführende Organ, der verlängerte Arm unseres erhöhten Herrn zu sein im Himmel, gibt uns der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief. Auch wir lesen das im 1. Korinther 12, auch im Römer 12 sagt er uns einiges. Auch der Petrus sagt uns einiges dazu. Aber hier im 1. Korinther 12, 27, ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. So ist er manchmal, der Paulus, kurz und prägnant. Dies ist kurz und prägnant die Beschreibung der Gemeinde in ihrer Aufgabe als der Leib des Christus. Nun wollen wir uns die weiteren Ausführungen dazu noch anschauen. Zunächst sehen wir, dass wir durch Gottes Geist, jeder Einzelne von uns, auf wunderbare Weise dem Leib des Christus als Glied hinzugefügt wurden. Geschwister, wir können das nicht machen, wir können das nicht produzieren, dass jemand in den Leib hineingetauft wird durch den Heiligen Geist. Wir können keine Evangelisation machen. Wir lesen in der Apostelgeschichte, täglich tat der Herr solche hinzu, die gerettet wurden zur Gemeinde. Wir können es nicht. Wir können nur beten und können Licht sein, können Gemeinschaft im Heiligen Geist haben, mit dem Vater, mit dem Herrn Jesus untereinander und in unseren Lebenswelten eine Hoffnung geben, ein Licht sein. Alles andere müssen wir dem Herrn überlassen. Wir können es nicht. Irgendwelche seelischen Maßnahmen zu ergreifen, den Menschen emotional aufzupumpen und dann ein Übergabegebet sprechen zu lassen, das führt zu nichts. Das ist seelisch, das ist menschengemacht. Das geht anders. Wenn du, stell dir mal vor, einen Schwerverbrecher, den die Polizei noch nicht gefasst hat, der frei ist, wenn du dem sagst, hey, Gnade, dann sagt er, hau doch ab mit deiner Gnade, ich habe keine Gnade nötig, mir geht's doch gut, kann rumreisen, habe Kohle, habe einen Banküberfall gemacht und jetzt kann ich richtig es krachen lassen. Wenn der Schwerverbrecher aber überführt wird von seiner Tat, von seiner Schuld, dann wird Gnade wichtig. Verstehen wir, Geschwister? Wenn der Heilige Geist diesen Menschen von seinem Schwerverbrechen, Gott nicht anzuerkennen, nicht überführt, ist Gnade nichts wert, ist billige Gnade. Wir können es nicht produzieren. Das muss der Heilige Geist in den Herzen dieser Menschen. Er muss ihn überführen, dass er ein Schwerverbrecher ist und von Gnade abhängig ist. Und dann geht's. Dann geht's. Verbunden durch den gleichen Geist. Hier sagt uns das Wort Gottes, dass wir deshalb zur Gemeinde gehören, weil wir alle den gleichen Geist haben, nicht das gleiche Glaubensbekenntnis. Das ist schön. Aber deshalb gehören wir nicht zur Gemeinde, sondern weil wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben, weil uns Jesus Christus durch seinen Geist in den Leib hineingetauft hat und dadurch untereinander verbunden sind. Wer den Geist Gottes nicht hat, der gehört eindeutig nicht zur Gemeinde Gottes und ist auch kein Kind Gottes und damit auf ewig verloren. Die ökumenische Bewegung sagt, den Heiligen Geist auf alles Fleisch auszugießen, heißt auf alles Fleisch. Verstehst du das nicht? Heißt auf alles Fleisch, wie auf alles Fleisch. Auf alles Fleisch, da steht es doch. Joel 3. Ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Aber was bedeutet? Ja klar, Buddhisten, Hinduisten, Christen, Evangelische, Charismatiker, Schamanen, auf alles Fleisch. Verstehst du es nicht, was das bedeutet? Ja super, ja super. Verstehen wir die Konsequenz für die oberflächliche Namenschristenheit oder derer, die verführt sind und einen anderen Geist empfangen haben? Siehe 2. Korinther 11. Einen anderen Geist empfangen habt, so ertragt ihr das recht gut. Überlegt ihr mal, was der Apostel hier sagt. Anderes Evangelium, anderen Jesus, anderen Geist empfangen habt. Römer 8, 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Punkt. Wie empfangen wir den Heiligen Geist? Da sind so viele Unsicherheiten unterwegs. Hier ergibt sich natürlich eine wichtige Zwischenfrage, wie empfangen wir denn den Heiligen Geist, wenn das entscheidend ist? Wie funktioniert denn das? Was hat Gott sich da vorgestellt? Etwa durch eine sogenannte zweite Erfahrung nach der Wiedergeburt, möglichst durch die Auflegung der Hände besonderer Gesalbter. Und interessant ist es, dass diese Kreise, die diese zweite Erfahrung als absolut notwendig voraussetzen, die beziehen sich immer auf die Apostelgeschichte. Aber die Apostelgeschichte ist der Übergang vom Alten Testament zum Neuen Testament. Da waren viele Dinge noch nicht klar. Und da musste Gott auch ganz besondere Werke tun, damit die verstehen, hey, eine neue Zeit ist angebrochen. Dieser Jesus von Nazareth ist wirklich Gottes Sohn. Und das sind wirklich seine Gesandten, seine Apostel. Und da hat Gott immer ganz besondere Dinge getan. Zeichen und Wunder als Bestätigung, als Beglaubigung. Hier spricht mein Sohn, der Sohn Gottes. Bis letztlich der ganze Ratschluss Gottes uns geoffenbart war. Jetzt haben wir das vollkommene Wort Gottes, den ganzen Ratschluss Gottes. Und das ist für uns der Maßstab. Etwa durch eine sogenannte zweite Erfahrung nach der Wiedergeburt, möglichst durch die Auflegung der Hände besonders Gesalbter. Lass uns die Lehre Jesu Christi, lass uns in der Lehre der Apostel nachschauen, was Jesus Christus uns durch seine Apostel und Propheten dazu offenbart. Das ist entscheidend für uns Geschwister. Das ist wirklich entscheidend. Wir müssen nochmal die Apostelgeschichte, insbesondere lies einmal ab Kapitel 25, was dort alles passiert ist, damit du das richtig einschätzt, die Apostelgeschichte. Das ist kein Lehrbuch. Wir können nur lernen aus der Apostellehre, aus der Lehre Jesu Christi, durch die Briefe der Apostel. Braucht ein Wiedergeborener, das heißt ein vom Geist Gottes neugeborener Mensch, noch die zusätzliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Das wurde mir 30 Jahre lang vermittelt und das habe ich auch geglaubt. Du brauchst nach der Wiedergeburt eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sonst bist du nur ein Mini-Christ. Ja, gerade vielleicht, dass du es in die Ewigkeit schaffst, aber Power hast du keine. Das ist interessant und attraktiv. Hey, komm, Heiliger Geist, erfülle mich, gib mir Power und Vollmacht. Wenn ich dann meine Jacke ausziehe und mache so, dann fallen die alle um. Toronto Segen. Und hohe geistliche Würdenträger waren dort. Und das setzt sich fort in Berlin und in Stuttgart und in Frankfurt. Der Jackenzauber. Der Jackenzauber. Erstaunlich. Erstaunlich, wenn wir nicht aufeinander Acht haben, was der Teufel alles in die Gemeinde hineinschubst. Es ist unglaublich. Nein, den Heiligen Geist empfängt jeder Gläubige ein für alle Mal bei der Wiedergeburt durch den Glauben an das Wort Gottes. Und da müssen wir alle Buße tun für das, wo wir uns irreführen haben lassen durch den falschen anderen Geist. Ich an erster Stelle. Epheser 1,13, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Ein für alle Mal. Der göttliche Plan. Damit ist der Plan Gottes ganz klar. Verkündigung des Evangeliums durch das Hören des Wortes Gottes werden wir gläubig. Stimmt's, Geschwister? Stimmt's? Durch gar nichts anderes. Durch gar nichts anderes. Das Evangelium, das Wort Gottes ist Geist und Leben. Es hat Kraft, uns neues Leben zu geben. Nur durch die Verkündigung des einzig wahren, lebendigen Wortes Gottes kommen Menschen zum Glauben. Aber nur in einer Verbindung, wenn der Heilige Geist sie überführt, du bist ein Schwerverbrecher. Du hast den Tod verdient. Aber Gott bietet dir in seinem Sohn Gnade an. Gnade an. Verkündigung des Evangeliums, Glaube. Der Glaube entsteht durch das Hören des Wortes Gottes, nicht durch Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder mögen folgen, aber erst kommt der Glaube. Das verkündigte Wort durch nachfolgende Zeichen bestätigen. Durch nachfolgende Zeichen. Empfang des Heiligen Geistes. Aber wir lesen nirgends, dass unser alter, kaputter Geist in die Mülltonne geschmissen wird und wir einen neuen Geist empfingen. Ich glaube mehr, das, was die Schrift uns sagt, dass unser Gewissen gereinigt ist durch das Wasserbad des Wortes. Wir sind abgewaschen, unser Gewissen ist reingewaschen. Ich glaube, dass unser Geist gereinigt wird durch das Wort Gottes. Ihr seid schon rein um des Wortes willen. Erinnerst du dich? Überleg mal, ich möchte jetzt hier kein Dogma aufstellen, aber wir haben noch nichts gefunden, wo wir hier berechtigt hinschreiben könnten, Empfang eines neuen Geistes, eines neuen menschlichen Geistes. Wir haben es nicht gefunden. So, Verkündigung, Glaube, durch die Verkündigung, die Reinigung. Der Glaube entsteht in der Kraft des Heiligen Geistes durch das Wort Gottes und jetzt Empfang des Heiligen Geistes. Und so funktioniert Gemeinde. Und zwar ein für alle Mal sozusagen als Gesamtpaket. Das können wir allerdings jetzt beweisen, dass es keine zweite Erfahrung, eine zusätzliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist braucht. Das sagt uns das Wort Gottes eindeutig. Es geht für uns Gläubige nicht um unterschiedliche Stufen des Geistesempfangs. Geschwister, ich rolle das deswegen so aus, weil wir als Gemeinde nur zur Gemeinde werden, weil wir den gleichen Geist haben. Und da müssen wir uns fragen, wie empfangen wir denn diesen Geist? Es geht für uns Gläubige nicht um unterschiedliche Stufen des Geistesempfangs, sondern vielmehr darum, im Geist zu leben und uns zu heiligen, indem wir unser Fleisch kreuzigen und im Geist wandeln. Galater 5,16, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Das Fleisch und die Begierde ist da. Wir müssen ja sekündlich eine Entscheidung treffen, im Geist zu wandeln. Herr, was ist dein Wille? Was mein Wille ist, das spüre ich und merke ich. Aber Herr, was ist dein Wille? Der göttliche Plan, Johannes 3,34, denn der, und jetzt wird es wirklich ganz heiß, Geschwister, denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn er gibt den Geist nicht nach Maß. Andere Übersetzung, er gibt nämlich den Geist nicht abgemessen. Diese Bewegung möchte uns sagen, ja, neugeboren ist klar, ist die Grundlage, aber da bist du noch längst nicht wirklich in der Vollendung. Es gab früher eine schreckliche Irrlehre, die Durchheiligung. Da kommt es nämlich her, die sagen, wenn du dann neu geboren bist, den Heiligen Geist quasi durch den Heiligen Geist neu geboren bist und dann nochmal die Power des Heiligen Geistes in der Fülle empfängst, bist du durchgeheiligt, du hast überhaupt keinen Anspruch mehr oder keinen Willen mehr zu sündigen. Das war im 18. Jahrhundert gang und gäbe auf der ganzen Welt die Durchheiligung durch die zusätzliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber die Schrift sagt, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, lügen wir und machen Gott zum Betrüger. Wir sind von der Gnade Gottes abhängig und Jesus Christus tritt für uns ein. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Er gibt den Geist nicht abgemessen. Ich habe 30 Jahre lang geglaubt, ich kriege jetzt ein kleines bisschen was, einen Teil vom Heiligen Geist, um überhaupt zu leben geistlich. Aber dann brauche ich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Als zweite Erfahrung. Wir sehen auch, dass der Heilige Geist mit unserem Fleisch, unserer alten, egoistischen, verdorbenen Natur streitet, damit sich nicht unser Eigenwille, sondern vielmehr der Wille Gottes in unserem Leben durchsetzen kann. Der Heilige Geist streitet gegen unsere alte Natur. Galater 5,17, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, gegen den Heiligen Geist. Der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Weil was wir wollen, ist klar. Werdet voll Geistes. Die Heilige Schrift fordert uns dazu auf, nicht auf eine weitere Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu warten, Geschwister, oder zu hoffen, sondern vielmehr voll Geistes zu werden. Epheser 5,18, sondern werdet voll Geistes. Wie geht das? Ja, wie? Das erklärt uns der Apostel Paulus in den Kapiteln 4 und 5 im gleichen Brief, Epheserbrief. Hinweis, diesem Thema haben wir eigene Botschaften in Form einer sechsteiligen Serie gewidmet im August und September 2014. Das kannst du jederzeit auf unserer Homepage abrufen. Das hier ist der Link. Gnadengaben und Aufgaben. Adnan, bitte.
Gnadengaben und Aufgaben. Heute haben wir das Thema der Leib Christi. Und ich habe zu Beginn die Stelle vorgelesen. Wir sind mit dem Christus auferweckt und versetzt an himmlische Regionen. Wenn der Herr von dem Leib Christi spricht, müssen wir immer vor Augen halten, das ist der Christus, hat ihn auferweckt, ist es im Himmel. Und wir mit ihm. Und 2000 Jahre schon inzwischen kommen Menschen auf der Welt in natürlicher Art und Weise und die Auserwählten werden mit ihm versetzt, mit ihm auferweckt. Und wie lange geht das, bis die volle Zahl da ist? Es ist von Anfang an der Christus schon auferweckt und in himmlische Regionen versetzt. Und wir sind ein Teil des Christus. Und wenn wir auferweckt und in himmlische Regionen versetzt sind, leben wir wie zu Jesu Zeit noch hier auf der Erde. Wir sind noch nicht oben im Himmel. Er hat den verherrlichten Leib inzwischen und sitzt zur Rechten Gottes. Aber wir sind noch da. Und dafür hat uns der Herr Gaben gegeben. Und da wollen wir über die Gnadengaben und Aufgaben sprechen. Wenn wir von den Gnadengaben reden, das ist ja nichts Mystisches, das ist sehr Praktisches. Und wofür kriegen wir diese Gnadengaben? 1. Korinther 12,12 lesen wir, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Hier sehen wir zwei Dinge. Jeder von uns ist ein Glied und zusammengenommen sind wir der Leib Christi und zudem sind wir auch der Christus. Jeder, der auf die Welt kommt, vielleicht auch nächstes Jahr, vielleicht auch in 100 Jahren, wissen wir nicht, ist ein Teil des Christus. Und wenn er auserwählt ist, wird und vom Neuen geboren wird, ist sofort auch mit dem Christus in die himmlischen Regionen versetzt. Wie? Ja, wir sind auf Erden sozusagen, das Ausführungsorgan, das haben wir vorhin gehört, das vom Haupt, das im Himmel ist, unserem Herrn Jesus Christus geleitet und geführt wird. Die Stelle in 1. Korinther 12,15, fortfolgend bis 18 wissen wir, wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Also da sehen wir hier beim letzten Wort, wie er wollte. Also diese Gnadengaben oder diese Fähigkeiten, die wir bekommen, die bekommen wir, wie er will. Jetzt kommen wir zu einer Unterscheidung zwischen den natürlichen und geistlichen Fähigkeiten eines Gliedes am Leib Christi. Wir laufen oft Gefahr zu verwechseln, was sind die natürlichen Fähigkeiten, was sind die geistlichen Fähigkeiten. Weil der Geist in unserem Fleisch wohnt, in unserem Leib wohnt und dann haben wir die natürlichen Fähigkeiten und die geistlichen Fähigkeiten. Der Herr, der das Haupt des Christus ist, weist jedem Glied an seinem Leib eine besondere Aufgabe zu und gibt dem jeweiligen Glied die dafür notwendigen Gnadengaben, das sind geistliche Fähigkeiten, um diese Aufgabe zu erfüllen. Wir haben in der Stelle vorhin gelesen, jedes Glied hat eine bestimmte Aufgabe oder bestimmte Funktion oder einen bestimmten Auftrag. Und dafür braucht er eine gewisse Fähigkeit. Wenn ein Finger riechen soll, geht's schlecht. Der braucht schon andere Fähigkeit. Und genauso, wenn ein Auge laufen muss, funktioniert es auch nicht. Also jedes Glied bekommt einen Auftrag und dafür gewisse Fähigkeit, die ihm ermöglicht, diesen Auftrag zu erfüllen. 1. Korinther 12,11 lesen wir, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jeden persönlich zuteilt, wie er will. Haben wir auch vorhin gehört, immer derselbe Geist. und dadurch haben wir die Einheit in Christus. Immer derselbe Geist. Und diese Fähigkeiten werden persönlich zugeteilt. Das heißt, wie der Herr, wem er will und wie er will. Und in Vers 18 lesen wir, Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil oder Glied eine besondere Aufgabe innerhalb des ganzen Leibes zugewiesen hat. Also, das ist Gottes Plan. Wir können uns nicht aussuchen, was wir werden wollen. Das ist oft so und wir sind in der Versuchung sehr häufig, sein zu wollen, was wir gerne wären. Ist aber nicht. Wird auch nichts. Dann wollen wir unseren Willen erfüllen. Der Wille des Vaters ist, dass du an einer bestimmten Stelle bist, dann hast du eine bestimmte Aufgabe und er gibt dir und gibt mir die Fähigkeit dazu, um diesen Auftrag zu erfüllen. Epheser 4,7 lesen wir ja darüber. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, also nicht alle Gaben. Das ist nur der Herr, der alles in sich vereint hat. Wir bekommen Anteil an den Gaben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er eine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Diese geistlichen Fähigkeiten, Klammer auf, Gnadengaben, sind nicht mit natürlichen Fähigkeiten zu verwechseln. Wie kann man sie unterscheiden? Die natürlichen Fähigkeiten von den geistlichen Fähigkeiten. Die natürlichen Fähigkeiten gehören zur Person selbst. Die geistlichen Fähigkeiten, also diese Gnadengaben, das ist was anderes als die Aufgabe, die Funktion. Um diese Funktion zu erfüllen oder auszuüben, brauche ich die Fähigkeit, die Gnade von Gott, diese Fähigkeit, um diese Funktion auszuüben, diesen Auftrag zu erfüllen. Die geistlichen Fähigkeiten hingegen gehören nicht dem Glied, sondern sind dem Glied lediglich zur Auferbauung des ganzen Leibes anvertraut. Die können auch nach gewisser Zeit weggenommen werden oder mehr werden oder weniger werden oder anders werden. Das ist ja keine Dauerabo, Dauerbestellung. Es kann auch sein, dass eine bestimmte Gabe auch, solange wir hier leben, auch behalten. Aber so nach dem Plan Gottes, wie er will und wem er das geben will. Im Gleichnis von den Talenten wird uns der Unterschied anschaulich gemacht. Wir lesen in Matthäus 25, Vers 14. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen 1. Also sehen wir hier auch, er hat unterschiedlich die Talente auch verteilt. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Also wir sehen hier auch die Unterscheidung sehr klar. Die Talente, die der Herr uns gibt, diese Gnadengaben, aber wieso kriegt der eine das, der eine muss sehen als Auge, der andere muss riechen und der andere muss als Fuß laufen? Weil er unsere natürlichen Fähigkeiten genauestens kennt. Und da gibt er jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. In diesen Versen erkennen wir Folgendes. Mit den Talenten, die der Herr seinen Dienern anvertraut hat, er hat ihnen die Talente nur anvertraut. Er hat nie gegeben, er hat gesagt, macht, was ihr wollt. Sonst wäre gar kein Problem mit dem einen, der dieses Talent vergraben hat. Da würde er seinem Herr sagen, ja, was willst du eigentlich? Das ist meins, das ist mir geschenkt. Das gehört mir jetzt, nicht mehr dir. Das ist nur anvertraut. Mit der Gnadengabe wird oft auch mit der Übersetzung verwechselt mit dem Geschenk. Das ist schon ein Geschenk, aber im Sinne anvertraut. Wir können nicht mit den Gnadengaben wirklich so umgehen, das ist ein Geschenk, es gehört mir, dann mache ich mit dem Geschenk, was ich will. Ich kann das Geschenk auch in den Papierkorb oder in den Müll werfen. Das ist anvertraut. Und wenn sie uns anvertraut sind, dann haben wir so mit denen umzugehen, wie der Herr eigentlich das vorgesehen hat und uns angewiesen hat. Also sie sind uns anvertraut, bevor er ein anderes Land reiste, meint der Herr Gnadengaben, die eingesetzt werden sollen. Geht und arbeitet mit diesen Talenten. Hat nicht gesagt, ich schenke es euch und gehe jetzt, macht was ihr wollt. Nein, arbeitet mit den Talenten. Zweitens, die Glieder am Leib Christi bekommen nicht nur unterschiedliche Gnadengaben, sondern auch unterschiedlich viele. Der eine zwei, der andere fünf, der andere zehn. Man könnte auch das Beispiel fortsetzen, vielleicht 100 und 1000, weiß ich nicht. Auf jeden Fall unterschiedlich viele. Wie viele oder wie wenig geistliche Fähigkeiten ein Glied bekommt, hängt von seinen eigenen natürlichen Fähigkeiten ab, die der Herr genauestens kennt. Wir haben gesagt, also, wenn er mich als Auge geschaffen hat und mir natürliche Fähigkeiten vom Anfang an gegeben hat, dann weiß er auch, dass ich bestimmte Talente empfangen kann und entsprechend verwalten kann, wenn ich treu bin. Und viertens, dem Herrn ging es nach seiner Rückkehr lediglich um eines, um die Treue bei der Verwaltung der anvertrauten Gaben. Die treu waren, ob der eine mit den zwei Talenten oder fünf Talenten, beide wurden belohnt. Nur derjenige, der nicht treu war, der wurde bestraft. Die natürlichen Fähigkeiten sind das Gefäß und die Gnadengaben, also die geistlichen Fähigkeiten, sind der Inhalt. Wir kennen die Stelle in 1. Korinther 2, wo der Paulus auch schreibt, der natürliche Mensch nimmt nichts vom Geist Gottes. Die natürlichen Fähigkeiten, die wir haben, wenn wir nicht vom Neuen geboren sind, bringen uns keinen Schritt weiter in unserem geistlichen Auftrag. Und wozu gibt der Herr den einzelnen Gliedern diese geistlichen Fähigkeiten? Damit der Christ mit der ihm vermeintlich verliehenen geistlichen Fähigkeiten im Mittelpunkt steht. Selber gesund und materiell wohlhabend wird. Und obendrauf Ehre, Ruhm, Dank und möglicherweise auch Geld erntet. Gewiss nicht. Wofür denn? Das schreibt Petrus in seinem Brief, 1. Brief 4, 10. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Dieses Wort, die Gnadengabe, begleitet uns in allen Briefen. Deshalb müssen wir auch verstehen, was das bedeutet. Es ist uns anvertraut und es ist, was wir auch einsetzen sollen. Wir sollen damit dienen, einander dienen, die er empfangen hat, als gute Haushalter, gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wir sehen hier auch sehr vielfältig. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprecher Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott da reicht, damit in allem Gott verherrlicht wird. Das ist das Ziel. Es geht nicht um uns. Ich habe jetzt viele geistlichen Fähigkeiten bekommen oder viele Gnadengaben empfangen, damit ich jetzt ein besonderer geistlicher, gesalbter Mensch bin, sondern damit in allem Gott verherrlicht wird. Durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Wir haben im Wort der Woche dazu noch einiges geschrieben. Wo ist der Unterschied zwischen Organisation und Organismus? Wir können aus Zeitgründen, weil wir was Besonderes vorhaben, das heute nicht behandeln. Bitte liest dazu das Wort der Woche. Dort haben wir den Unterschied nochmal ganz deutlich angesprochen. Der Apostel ermutigt uns im Sinne der Versammlung folgendermaßen, 1. Korinther 14, 26. Was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt? So hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Geschwister, wir sind heute in einem komprimierten Rahmen beieinander, aber wir wollen heute das Fundament legen. Das, was wir gerade gehört haben, dass du eine Gnadengabe hast. Der Geist Gottes ist in dir, du bist Glied am Leib Christi. Du bist vielleicht Auge, vielleicht Ohr, vielleicht Nase, was auch immer. Aber du hast etwas und wir wollen diesen Gnadengaben hier Raum geben, damit sich das entfalten kann. Und der Apostel ermutigt uns hier, wenn ihr zusammenkommt, habe jeder etwas. Bring was mit. Gott legt dir was aufs Herz. 29, von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Brauchen wir heute noch Propheten? Ja, nicht im Sinne dessen, dass uns Teile des Willens Gottes, die noch nicht uns offenbar wären, noch uns mitgeteilt werden müssen. Es gibt keine neuen Anweisungen von Gott, was seinen grundsätzlichen Willen betrifft. Der ist uns offenbart, vom Buchdeckel zu Buchdeckel. Vom 1. Mose bis zur Offenbarung, da ist der gesamte Wille uns geoffenbart. In diesem Sinne brauchen wir keine Propheten mehr. Aber ein Prophet im Neuen Testament ist ein Ermutiger, ein Ermahner und ein Tröster. Es könnte sein, dass irgendwer da herin sitzt und er ist in einer elenden, ausweglosen Situation aus seinen Möglichkeiten heraus. Und der Herr legt dir was aufs Herz. Und du hast ein Wort empfangen und es brennt in dir, dieses Wort. Und dann möchten wir Raum geben, damit du dieses Wort aussprechen kannst, weil das ist vielleicht genau für ihn. Und so wirkt der Herr. Jeder von uns hat eine Gnadengabe. Verstehen wir, Geschwister? Es kann durchaus sein, dass hier, wenn wir zusammenkommen, ist der Herr in besonderem Maße unter uns. Und dem wollen wir Raum geben. Bete dafür, sei sensibel dafür, lass dich vom Herrn gebrauchen. Er sagt natürlich von den Propheten, in Vers 29, 1. Korinther 14, von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Wie ist es mit dem Wort Gottes zu vereinbaren, was der da gesagt hat? 30, wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Wenn der Heilige Geist dir plötzlich einen ganzen Kronleuchter aufgehen lässt über eine bestimmte Stelle im Wort Gottes, das ist eine Offenbarung, dann sprich sie aus. Und wenn das der Fall ist, so schweige der Erste, der gerade eine Weissagung gibt. Weil Gott hat ihn jetzt, er benutzt ihn, den Bernhard jetzt gerade, für eine besondere Offenbarung. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen, alle getröstet werden. Wenn jemand sagt, ich konnte nicht anders, ich musste das aussprechen, das ist eine Lüge, weil der Heilige Geist niemand unter Druck setzt und niemandes Willen vergewaltigt, niemandes. Immer wenn du einen Zwang hast, kommt es ganz, ganz sicher nicht vom Heiligen Geist, sondern von einem anderen Geist. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Wenn du sagst, ich konnte gar nicht warten, ich musste das in die Szene hineinschreien. Lüge. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Ja, lasst uns das in guter Ordnung alles haushalten. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist. Aus Liebe zum Herrn. Wichtig ist allerdings, dass wir den Dienst in der Gemeinde aus Liebe zu unserem Herrn und zu unserem Vater im Himmel in der Kraft seines Geistes tun, um ihm zu gefallen und nicht Menschen. Kolosser 3, 23, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus, nicht deinem Bauch, nicht deinem Ansehen, nicht deinem Geldbeutel, dem Herrn Christus. Ihr dient dem Herrn Christus und von ihm werden wir als Vergeltung das Erbe empfangen. Zusammenfassung, so wie im natürlichen Leib, wo jedes einzelne Glied von der Leitung des Hauptes abhängig ist, so ist es auch im geistlichen Leib des Christus. Der erhöhte Herr ist das Haupt und wir sind sein Leib und du und ich, jeder von uns ist ein Glied an diesem Leib. Jeder, haben wir gerade gehört, mit unterschiedlichem Maß, mit unterschiedlichen Verantwortungen. Aber du hast auch was. Du bist auch Glied am Leib. Gell? Denk wieder an den Blinddarm. Den gibt es im Leib Christi nicht, den Blinddarm. Fazit, du bist von Gott als Glied am Leib Christi hinzugefügt worden, alleine durch seine Gnade und ohne deine Verdienste. Du gehörst Gott. Du hast deine Position, Funktion und Aufgaben vom Haupt Jesus Christus zugeordnet bekommen. Und er hat dir auch die entsprechenden Talente und Gnadengaben gegeben. Du kannst somit nicht selbst bestimmen, was du gerne in der Gemeinde machen möchtest und was nicht. Das bestimmt vielmehr derjenige, der sich die Gemeinde mit seinem Blut und seinem Leben erkauft hat. Und das ist Gott. Amen. So, liebe Geschwister, wenn es jetzt etwas gibt, das ist jetzt für euch relativ unvorbereitet, aber wir wollten euch vorbereiten für die nächste Zeit. Lasst euch gebrauchen, deswegen hat der Herr uns diese Lehre vom Leib Christi auferlegt, dass jeder von uns versteht. Du hast ein Talent bekommen, sei treu mit dem Talent, bete darum und suche den Herrn, wie er dich in der Gemeinde gebrauchen möchte. Bitte nicht falsch verstehen, wir sind so dankbar für alle fleißigen und treuen Hände, die hier mithelfen, insbesondere auch jetzt gerade gestern und vorgestern in der Reinigung der Räume und so weiter. Herzlichen Dank an alle Geschwister, die hier ihr Leben investiert haben dafür. Das wissen wir, aber es geht jetzt um diese geistlichen Talente, um diese geistlichen Gnadengaben, dass wir einander dienen mit dieser von Gott empfangenen Gabe. Weissagung ist immer zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Und im Neuen Testament spricht keiner, der von Gott gebraucht wird, so spricht der Herr. Blödsinn, vergiss es. So wird im Neuen Testament nicht gesprochen, das war im Alten Testament. Ja? Sondern im Neuen Testament geht es so, ich habe den Eindruck, dass der Herr Folgendes gerade ansprechen möchte und möchte das kurz sagen. Ja? Ich habe eine Story gehört, wo jemand sagt, ein junges Mädchen, frisch zum Glauben komme und sagt, ich habe den Eindruck, ich soll am Sonntag sagen, der Herr liebt dich. Und die Ältesten haben gesagt, naja, das dürfte eigentlich der ganzen Gemeinde bekannt sein. Aber in Gottes Namen sag es. Dann geht sie vor und sagt, der Herr liebt dich. Und später kommt auf, dahinter war einer, der sich das Leben nehmen wollte. Und gesagt hat, Gott, ich bin gerade vorhin an der Kirche vorbeigegangen, da möchte ich am Sonntag noch in den Gottesdienst gehen. Und wenn du mir sagst, dass du mich liebst, dann schöpfe ich Hoffnung. Und solche Geschichten gibt es. Solche Geschichten gibt es. Also, Weissagung. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und zur Tröstung. Wenn du jetzt unmittelbar nichts hast, aber lass dich da vom Herrn gebrauchen, bete darüber. Nächsten Sonntag, übernächsten Sonntag vielleicht, wann auch immer. Wenn du jetzt was auf dem Herzen hast, magst du bitte mir ein Handzeichen geben, dann sag es gerne. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Wir wollen das zwischen der Botschaft und dem Abendmahl Raum geben für solche Kurzbeiträge oder auch Erbauung, Ermahnung oder Trost. Amen. Seid ihr glücklich darüber?
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.